Ja, ich habe mich gefragt, warum ich mich heute so freue. Ich glaube, weil Kinder einfach so mein Thema ist. Und das Thema heute ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich. Wir befinden uns ja gerade in der Themenreihe Better Together. Mario hat es schon gesagt. Die Gemeindefreizeit hat da perfekt reingepasst. Einfach mal wieder Gemeinschaft genießen, zusammenkommen, mal so ein Wochenende gemeinsam verbringen. Hat uns, glaube ich, richtig gut getan noch als Gemeinde. Und heute widmen wir uns dem Thema Kinder. Jesus hat mal irgendwann an einer Situation die Kinder in die Mitte gestellt. Und das wollen wir heute auch machen. Und genau, ich würde gerne darüber reden, wie wir unsere Kinder unterstützen können, wie wir ihnen dienen können, welche Bedeutung Gemeinde für sie haben kann. Und mein Wunsch im Vorfeld war, dass diese Predigt dazu beiträgt, dass wir danach alle gemeinsam motiviert sind, zu dem Sponsorenlauf zu laufen und keiner nach Hause geht, sondern wir uns da an dem Rand aufstellen, unsere Kinder anfeuern. Das ist mein Wunsch für heute. Und vielleicht hast du Kinder, dann ist die Predigt was für dich. Vielleicht hast du keine Kinder, dann ist die Predigt auch was für dich. Also ich glaube, heute ist für jeden was dabei. Und genau, ich würde gerne noch zum Start beten, dass Gott unsere Herzen öffnet und zu uns spricht. Herr, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir, dass wir heute unsere Kinder feiern dürfen. Bete, dass das wirklich ein Fest wird später, wenn wir gemeinsam am Rand stehen und unseren Kindern zujubeln. Bete, dass sie sich wertgeschätzt und gesehen fühlen. Bete, dass du den Morgen heute gebrauchst, ja, um zu uns zu sprechen, Herzen zu öffnen. Und ich weiß, dass du eine gute Botschaft hast. Und ich bete, dass du heute Morgen sprichst. Amen. Genau, also als wir uns in der Vorbereitung mit dem Thema beschäftigt haben, musste ich sofort an das Richterbuch denken. Und um das Buch soll es auch heute gehen, ein Buch im Alten Testament. Und damit wir ein bisschen verstehen können, worum es in dem Richterbuch geht, müssen wir ein bisschen ausholen und uns die Geschichte noch eine Folie davor, dieses gemalte, genau, perfekt, und müssen verstehen, wie die Situation des Volkes Israels zu der Zeit der Richter war. Und dazu gucken wir uns erstmal an, wie die da hingekommen sind. Ich habe das mal versucht aufzumalen. Wir lesen direkt im 1. Mose über die Zeit der Erzväter, also Abraham, Isaak und Jakob. Und wir lesen davon, wie Gott Abraham auserwählt und ihm sagt, ich will aus dir ein großes Volk machen. Und er beruft ihn und erwählt ihn und er erneuert dieses Versprechen des großen Volkes quasi bei auch all seinen Söhnen, Abraham, Isaak und Jakob. Das sind die Geschichten, die wir wahrscheinlich alle auch aus dem Religionsunterricht der Grundschule kennen. Auch was danach passiert, nämlich die Söhne von Jakob, die einen von ihnen, nämlich Josef, nach Ägypten verkaufen und er dort eine schwierige Zeit erlebt, aber am Ende dafür sorgt, dass das Land gut durch die Hungersnot durchkommt. Und seine ganze Familie zieht irgendwann auch nach Ägypten, weil bei ihnen auch Hungersnot ausbricht und sie vertragen sich, großes Fest der Versöhnung, die Geschichte kennt ihr. Und sie bleiben bei Josef in Ägypten und werden da quasi zu einer größeren Familie. Und irgendwann passiert es, dass der Pharao, der zu Josefs Zeiten gelebt hat, stirbt und ein neuer kommt, der die Geschichten alle gar nicht mehr kennt und welches gute Verhältnis sie vielleicht hatten. Und dieses Volk wächst und wächst und wächst und wird größer und der Pharao kriegt Stress, weil die sind echt groß und vermehren sich echt schnell. Und so gerät dieses ganze Volk in Sklaverei und sie werden unterdrückt dort. Und irgendwann kommt der Moment, wo Gott sagt, ab jetzt reicht's. Er hört das Schreien von seinem Volk und er will eingreifen und will sein Volk befreien. Und er beruft diesen Mann Mose und sagt zu ihm, deine Aufgabe ist, dass du mein Volk aus der Gefangenschaft rausführst in ein Land, das mit Milch und Honig überfließt, ins verheißene Land. Und Mose hadert, aber er macht's dann. Und wir erleben dann, die Geschichte kennt ihr wahrscheinlich auch, wie Mose dieses gesamte Volk rauszieht aus Ägypten. Das Meer teilt sich, die laufen da durch, große Wunder passieren. Und dann habe ich da so eine kleine Schleife eingebaut. Das ist sehr verkürzt, die Geschichte, aber die machen einen kleinen Umweg von 40 Jahren durch die Wüste, bis sie irgendwann vor dem gelobten Land stehen. Und dann gibt es diese Staffelübergabe von Mose an Josua. Und Josuas Job ist, in das neue Land das Volk reinzuführen und dort das zu organisieren, dass die sich aufteilen und das macht er auch. Die ziehen nochmal durch den Jordan durch, der teilt sich, krasses Wunder. Und in dem Land breiten sie sich dann aus. Jeder bekommt Land zugeteilt, die verteilen sich, jeder lässt sich dort nieder. Und dann seht ihr da diese Kringel vom Richterbuch. Das erkläre ich gleich nochmal. Weil kurz danach, am das Ende vom Richterbuch, da steht der Vers, das ist quasi der letzte Vers. Zu jener Zeit gab es keinen König in Israel. Jeder tat, was recht war in seinen Augen. Und das ist so der Anlass, warum Gott anfängt, okay, ihr braucht einen König. Und er beruft Samuel, der Saul, als den ersten König über das Volk einsetzt. Und dann geht's noch weiter. Das ein andermal. Genau. Aber wir wollen uns heute speziell das Richterbuch angucken. Und diese Kringel habe ich da eingezeichnet, weil im Richterbuch finden wir einen Ablauf, der sich ständig wiederholt. Also das Erlebnis von dem Volk in Israel, von dem Volk Israel im Richterbuch wiederholt sich ständig. Und zwar sieht es so aus, dass das ganze Volk sich auflehnt gegen Gott, also sie rebellieren. Sie wollen nichts mehr mit ihm zu tun haben, entscheiden sich dagegen, folgen anderen Göttern nach. Und infolgedessen wird Gott wütend, zornig, aber zornig nicht im Sinne von Gegenteil von Liebe, sondern eher als Ausdruck von Liebe. Zornig, weil er hat das Volk herausgeführt. Er weiß, was gut ist und er will Gutes für sein Volk. Und dieses Volk entscheidet sich dagegen. Und deswegen wird er wütend und erlaubt den Feinden des Volkes, dass sie es bedrücken, unterdrücken. Das heißt, das sehen wir auch immer wieder, wie sie unterdrückt werden von den Völkern, die so drumherum sind. Und dann geraten sie in große Not und schreien zu Gott, den sie eben gerade noch abgelehnt hatten, dass er sie doch retten möchte. Und weil Gott so mitfühlend und groß und gnädig ist, sendet er einen Richter, der dazu beiträgt oder dafür sorgt, dass das Volk wieder zurückgeführt wird zum Frieden und Gehorsam gegenüber Gott. Also jedes Mal ist das gleiche Prinzip. Und am Ende, dann leben die eine Zeit lang im Gehorsam mit Gott. Irgendwann stirbt dieser Richter und dann geht das ganze Spiel wieder von vorne los. Also die Menschen rebellieren wieder, wieder dieser Kreislauf. Und das ist das, was sich im Richterbuch ständig wiederholt. Und im Prinzip kann man sagen, dass das Richterbuch schon in seiner Gesamtheit ein Buch ist über die Gnade Gottes. Seine Gnade für ein Volk, das seine Liebe eigentlich nicht verdient hat, die rebellieren und ihn ablehnen, die nichts von ihm wissen wollen und in seiner großen Güte und Gnade er trotzdem ihnen sich wieder zuwendet und sie einlädt, zu ihm zu gehören und zurückführt in seine Nähe. Und sie brauchen ständig diese Richter, die sie daran erinnern, wer sie eigentlich sind, welches Volk sie eigentlich sind und wer eigentlich ihr Gott ist. Und das allein hat ja schon super viel mit unserem Leben zu tun, weil ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich in meinem Leben brauche auch ständig diese Erinnerung daran, wie groß und gut Gott eigentlich ist. Und deswegen liebe ich Gemeinde, deswegen liebe ich es, dass wir mindestens einmal in der Woche hier zusammenkommen können. Ich liebe es, dass wir hier Gottes Wort hören und dass wir gemeinsam Lobpreis machen. Und es ist für mich oft so ein Moment des Erinnerns, zu merken, hey, mit meinen Sorgen und Ängsten, alles, was mich gerade so belastet und was so präsent in mir ist, mich daran zu erinnern, dass ich doch einem Gott nachfolge, der viel größer als all das ist. Also wir brauchen auch ständig Menschen und Gemeinde und Erinnerung daran, welchem Gott wir eigentlich nachfolgen. Und diesem Volk in der Richterzeit geht es nicht anders. Und jetzt kommt der Punkt, wo wir, den ich eigentlich mit euch anschauen will, nämlich, wir lesen ja eigentlich auch schon in den ersten Büchern Mosen ständig, wie sich das Volk abwendet und wie sie untreu werden. Aber speziell im Richterbuch finden wir eine Erklärung, warum das in dieser Zeit passiert ist, meine ich. Und diese Stelle würde ich gerne mit euch anschauen. Und zwar steht die in Richter 2. Das ist die Zeit, als Josua quasi noch mit in das Land reingegangen ist, aber dann stirbt. Und dort lesen wir, als nämlich Josua das Volk entlassen hatte, zogen die Kinder Israels jeder in sein Erbteil, um das Land in Besitz zu nehmen. Und das Volk diente dem Herrn, solange Josua lebte und solange die Ältesten da waren, die Josua überlebten, welche alle die großen Werke des Herrn gesehen hatten, die er in Israel getan hatte. Als aber Josua, der Sohn Nuns, der Knecht des Herrn im Alter von 110 Jahren gestorben war, Da begruben sie ihm im Gebiet seines Erbteils im Timnat-Heres auf dem Bergland Ephraim nördlich vom Berg Gasch. Und als auch jene Generation zu ihren Vätern versammelt war, kam eine andere Generation nach ihnen auf, die den Herrn nicht kannte, noch die Werke, die er in Israel getan hatte. Da taten die Kinder Israels, was böse war in den Augen des Herrn, und sie dienten den Baalen. Und sie verließen den Herrn, den Gott ihrer Väter, der sie aus dem Land Ägypten herausgeführt hatte, und folgten anderen Göttern nach, von den Göttern der Völker, die um sie her wohnten, und beteten sie an und erzürnten den Herrn. Denn sie verließen den Herrn und dienten dem Baal und den Astarten. Also wir lesen von einer Generation, die viele Werke und Wunder erlebt hatte und die Gott treu ist. Und nur eine Generation später lesen wir von einer Generation, die komplett abfällt und sich gegen Gott entscheidet. Und der Grund scheint zu sein, dass diese Generation weder Gott kennt, noch die Werke, die er getan hatte. Und kennen meint in diesem Zusammenhang nicht unbedingt, dass sie keine Ahnung hatten, wer Gott ist. So, die wussten schon, es gibt Gott, aber sie kannten ihn nicht. Ihr Herz war ihm nicht zugewandt. Er war ihm gleichgültig quasi. Und sie kennen die Werke gar nicht, die Gott an dem Volk getan hatte. Und ich glaube, wenn sie ihn wirklich gekannt hatten, gewusst hatten, wer Gott ist, wer er wirklich ist, dann wären sie ihm treu gewesen. Aber das ist eben nicht der Fall. Und so wenden sie ihr Herz ab und anderen Göttern zu. Und ganz offensichtlich, also klar, es ist immer schwierig, irgendwem daran die Schuld zu geben, weil ich glaube, es kann natürlich auch sein, dass diese Generation ihr Herz hart gemacht hat, verstockt hat gegenüber Gott. Aber ganz offensichtlich ist ein Hauptgrund, dass die ältere Generation aufgehört hat zu erzählen. Die haben aufgehört, von den großen Werken Gottes zu reden, aufgehört zu berichten, wie treu er ist und was er ihnen Gutes getan hatte. Und die Konsequenz und Folge ist, dass eine ganze Generation abfällt und sich abwendet von Gott. Und interessant ist, dass Gott das offensichtlich auf dem Schirm hatte, dass das passieren könnte, weil er seine Pappenheimer wahrscheinlich sehr gut kennt, hatte er versucht, sie vorzuwarnen. Und das ist super interessant. Dazu müssen wir schauen in die Zeit, bevor sie in das Land reingezogen sind. Das war nämlich so eine Situation wie, keine Ahnung, man macht eine Gemeindefreizeit oder man ist auf einem Urlaubstrip oder so, Reisegruppe. Man setzt sich am Anfang nochmal hin und bespricht, wenn wir das jetzt machen, dann ist das und das und das wichtig, das sind die Regeln, darauf müssen wir achten. Und genau das passiert eigentlich, bevor das Volk in das verheißene Land einzieht. Die sitzen nochmal zusammen und Mose berichtet oder gibt denen nochmal so ein paar Grundsätze weiter, ein paar Regeln, ein paar, um das Miteinander zu organisieren, Gebote, Rechte und Warnung und so weiter. Und unter anderem sagt er ihnen Folgendes. 5. Mose 6. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, dein Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deinem ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du auf dem Herzen tragen. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt oder auf dem Weg gehst oder wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. Und du sollst sie zum Zeichen auf deine Hand binden und sie sollen dir zum Erinnerungszeichen über dem Auge sein. Und du sollst sie auf die Pfosten deines Hauses und an deine Tore schreiben. Wenn ich nun dein Sohn in Zukunft fragen und sagen wird, was sind das für Zeugnisse, Satzungen und Rechtsbestimmungen, die euch der Herr, unser Gott, geboten hat, so sollst du deinem Sohn sagen, wir waren Knechte des Pharaos in Ägypten und der Herr führte uns mit starker Hand aus Ägypten. Und der Herr tat vor unseren Augen große und schreckliche Zeichen und Wunder in Ägypten, an dem Pharao und an seinem ganzen Haus. Uns aber führte er von dort heraus, um uns hierher zu bringen und uns das Land zu geben, das er unseren Vätern geschworen hatte. Also Gott wusste, wir Menschen sind so vergesslich und er gibt ihnen diesen Rat mit, ob du sitzt, ob du liegst, ob du stehst, was auch immer, gib diese gute Nachricht deinen Kindern weiter. Und wenn sie dich fragen, dann erzähl ihnen von den großen Taten, die ich getan habe, weil er wusste, wie vergesslich das Volk ist. Und dieses Volk hatte so krasse Taten und Werke erlebt. Ich glaube schon, dass die dass das in denen eine riesen Dankbarkeit ausgelöst hat und die davon beeindruckt waren. Und trotzdem, als sie dann in dem Land drin waren, keine Ahnung, vielleicht kommt der Alltag, was auch immer, es wird dann weniger, dass man von diesen großen Taten erzählt, die rücken irgendwie so ein bisschen in Vergessenheit. Ich kenne das auch, Sachen, wo Gott mich wirklich berührt und zu mir gesprochen hat, die sind kurze Zeit später schon gar nicht mehr so präsent, traurigerweise. Und diesem Volk scheint es ähnlich zu gehen. Der Alltag kommt und auf einmal sinkt auch die Male, die die mit ihren Kindern zusammensetzen und erzählen von Gottes Größe und was er an ihrem Leben getan hatte. Das ist das eine. Und in Kombination mit einer anderen Sache, die er ihnen auch mitgegeben hatte, ist, glaube ich, dieser Abfall passiert. Und zwar auch in der Zeit, als sie, bevor sie reinziehen, gibt er ihnen auch noch an 5. Mose 7 weiter. Vielmehr sollt ihr so mit ihnen verfahren, also mit den Göttern, die sie in dem neuen Land vorfinden werden. Ihre Altäre sollt ihr niederreißen, ihre Gedenksteine zerbrechen, ihre Aschera-Standbilder zerschlagen und ihre Götzenbildnisse mit Feuer verbrennen. Also der Auftrag war, wenn ihr da reinkommt in das Land, vernichtet alle anderen Götter und alle Versuchungen, die ihr dort findet, weil wir einfach zu leicht zu verführen sind. Und offensichtlich, die erste Generation, die da reinzieht, macht es nicht. Das lesen wir auch direkt am Anfang vom Richterbuch, dass die die Sachen stehen lassen. Und das, die Konsequenz davon ist, in Kombination, dass sie aufhören zu erzählen, dass die nächste Generation sich abwendet von Gott und diesen fremden Göttern zuwendet. Also eine Generation geht Kompromisse ein und die nächste verliert den Glauben. Und das ist so verrückt, weil Gott diese riesige, gigantische Rettungsaktion hingelegt hat. Ein Riesenvolk, was in Ägypten in der Gefangenschaft war. Und Gott sagt, nein, das ist nicht die Art, wie man mit meinem Volk umgeht. Und er beruft Mose und führt dieses Volk raus aus der Sklaverei, rein in das gelobte Land, wo sie in Freiheit leben dürfen. Und das hätte ja so eine große Freude und Dankbarkeit in denen auslösen müssen. Hat es ja auch für die erste Generation, aber schon die nächste Generation wendet sich von Gott ab. Und ich finde das so verrückt, weil das so viel auch mit unserem Leben zu tun hat, weil wir im Prinzip in der gleichen Situation sind. Gott hat eine noch gigantischere Rettungsaktion hingelegt, als er seinen Sohn auf diese Erde gesandt hat, dass er für unsere Sünden stirbt. Wir dürfen frei sein. Wir haben Hoffnung für ein Leben nach dem Tod. Wir wissen, wo wir mit unseren Ängsten und Sorgen hingehen dürfen. Also Jesus hat uns frei gemacht von der Gefangenschaft. Und das löst in uns, die wir das begreifen, natürlich Freude aus. Und trotzdem erleben wir das, glaube ich, häufig, dass unsere Kinder, die nächste Generation, sich auf einmal abwendet von Gott. Wir erleben das auch allgemein. Ich finde, es wird immer krasser, wie ganze Generationen abfallen vom Glauben, obwohl wir diese große Rettungstat Gottes in unserem Leben erlebt haben. Und ich habe mir drei Punkte ausgesucht, die ich gerne mit euch teilen möchte, die ich glaube, die wir aus dem Text lernen können. Der erste Punkt, der ist schon mal nicht aus dem Text, den habe ich dazu geschrieben, aber trotzdem, weil ich glaube, dass es wichtig ist und irgendwie in Kombination mit den zwei anderen dazugehört. Vielleicht erinnert ihr euch, dass Joe mal hier eine Predigt gehalten hat über jüngere und ältere Generationen und wie die ältere Generation die Aufgabe hat, die Jüngeren zu segnen und die Jüngere die Älteren zu ehren. Wenn ihr die nicht gehört habt, holt es gerne mal nach. Das war eine richtig tolle Predigt. Und ich glaube, dass wir auch bei uns in der Gemeinde ältere Generationen da haben, die krasse Sachen mit Gott erlebt haben und die im besten Fall in uns investiert haben, uns erzählt haben, uns gepusht haben, uns angefeuert haben. Und ich glaube, dass es jede Aufgabe von einer jüngeren Generation ist, die nächst Ältere zu ehren. Und das wünsche ich mir auch für diese Gemeinde, dass wir diese Dankbarkeit im Hinterkopf haben, dass da Menschen in uns investiert haben, in uns Glauben geweckt haben und dass wir, je mehr Verantwortung wir als jüngere Generation übernehmen, nicht einfach eine Gemeinde gestalten, wie sie uns gefällt und wie sie möglichst hip und modern und toll ist, sondern dass wir eine Gemeinde gestalten, in der wir uns alle wohlfühlen. Auch eine Gemeinde, in der die ältere Generation sich wohlfühlt, die, wie gesagt, im besten Fall richtig viel investiert hat in uns. Das vorweggeschoben. Aber was wir, glaube ich, wirklich aus dem Text lernen können, ist: Lass uns Vorbilder sein. Unsere Kinder, unsere Teens, unsere Jugendlichen, die gucken auf uns. jüngere Generationen gucken immer darauf, was die ältere Generation macht. Auch wenn ihr keine eigenen Kinder habt, Kinder von anderen gucken trotzdem auf euch. Mir geht es zumindest so, mir ging es schon immer so, dass ich immer die nächst ältere Generation angeguckt habe und geschaut habe, wie leben die Glauben, wie leben die Gemeinde, wie sind die mit Jesus unterwegs. Und das ist so eine große Verantwortung, die jeder von uns hat für eine nächste Generation. Wie reden wir übereinander? Wie gehen wir mit unseren Finanzen um? Welchen Stellenwert hat Gemeinde in unserem Leben? Wie leben wir, wenn keiner hinguckt? Alles so Sachen, die Auswirkungen haben auf eine nächste Generation. Und wir sehen das in dem Text, was passiert, wenn eine Generation Kompromisse eingeht, wenn sie Aufträge nicht ausführen, das nicht mehr so wichtig nehmen, wie eine ganze nächste Generation abfällt. Und ich glaube, dass wir das genau auf uns übertragen können. Ich wünsche mir, dass wir darauf schauen, was für eine Kultur leben wir hier in der Gemeinde. Was nehmen unsere Kinder, was sehen die, wenn die uns in unserem Miteinander beobachten? Das hat Konsequenzen, wie wir miteinander umgehen und wie wir Christsein leben. Und mal positiv gedreht, es wäre doch mega cool, wenn unsere Kinder dich anschauen und sagen, wow, wie der mit Jesus unterwegs ist, das ist so krass und vorbildlich. Und wir haben die Möglichkeit, hier einmal, mindestens einmal in der Woche im Gottesdienst zusammenzukommen. Unsere Kinder mit der nächsten Generation, Kinder mit Teens, Teens mit Jugendlichen, Jugendlichen mit jungen Erwachsenen, junge Erwachsene mit Senioren oder eine Zwischenstufe. Und wir haben eine Möglichkeit, in diesem Zusammenkunft Vorbild zu sein, zu prägen und zu zeigen, hier guck mal, so kann ein Leben mit Jesus aussehen, das lohnt sich. Und dass unsere nächste Generation immer sieht, wow, das ist einfach erstrebenswert. Wir haben die Möglichkeit, hier zu prägen und ich finde, wir sollten das nutzen. Lass uns das im Bewusstsein haben, dass Menschen auf uns gucken. Genau, deswegen Gemeinde ist so wichtig, weil hier ist die Möglichkeit, dass wir prägen und investieren können. Der nächste Punkt, der dritte Punkt, den ich denke, den wir aus dem Text rausziehen können, ist, lass uns nicht nur Vorbilder sein und für uns Christsein attraktiv leben, sondern lass uns wirklich aktiv werden. Lasst uns Dinge tun, lasst uns erzählen von den großen Taten, die Gott getan hat. Ich denke, dass wir als Eltern da eine besonders große Herausforderung haben, dass wir Rituale einbauen in unseren Alltag. Gemeinsam mit unseren Kindern beten, Bibelgeschichten lesen, denen erzählen von den Dingen, die wir in unserem Glauben erlebt haben. Aber genauso seid auch ihr gefragt, die ihr keine Kinder habt, aktiv zu werden für eine nächste Generation. Wir haben tolle Mitarbeiter hier. Nini ist für den Kindergottesdienst zuständig, Kevin im Jugendbereich. Leute, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, wirklich zu investieren. Und vielleicht sagst du, oh, ich kann mit Kindern und Teens gar nichts anfangen. Ich glaube trotzdem, dass du was zu geben hast. Ich weiß, wenn wir Fanspiele gemacht haben, das war immer so mega, wenn ihr als Muttis Kuchen gebacken habt mit richtig heftig viel Schokoguss obendrauf. Die Kinder haben es so geliebt und das ist ein Aktivwerden für die nächste Generation. Nadine zu fragen, hier, soll ich am Sonntag mal Kuchen mitbringen oder irgendwas anderes, um euch eine Freude zu machen? Soll ich euch Geld geben, dass ihr als Mitarbeiterteam mal einen schönen Nachmittag miteinander verbringen könnt, damit ihr wieder Freude an der Arbeit habt? Oder auch im Jugendbereich, ey, ich habe keine Ahnung, wie man mit Jugendlichen umgeht, aber ich kenne mich ganz gut mit Finanzen aus. Kevin, hast du Lust, dass ich mal irgendwie ein Seminar zu dem Thema mache? Also es gibt so viele Möglichkeiten, wie wir aktiv werden können für die nächste Generation. Und eine davon ist zum Beispiel auch heute der Sponsorenlauf. Und das ist mir in der Vorbereitung auch nochmal so eingefallen, wie mich das geprägt hat. Also ich bin als Kind selbst auch bei dem Sponsorenlauf mitgelaufen und ich habe da den Lauf meines Lebens hingelegt. Ich erinnere mich noch, ich bin Runden gelaufen, das hätte keiner für möglich gehalten. Und ich erinnere mich noch an das Bild, wie Maria und Michi, Sylf und Tom und Menno und Jupp und wie sie alle hießen, am Rand standen und mich angefeuert haben, uns als Kinder. Und das war für die wahrscheinlich so, keine Ahnung, ja, es macht Spaß, es ist nett, aber es hatte für die nicht die Bedeutung, die es für mich hatte. Also, dass da erwachsene Leute, zu denen ich aufgucke, am Rand stehen und mich anfeuern, das hat mich geprägt. Das war so ein schönes Gefühl für mich, so wertgeschätzt zu werden. Und ich weiß auch noch, Ursula, ich habe dich auch schon vorhin gesehen, ich erinnere mich, wie du eine Runde mit mir mitgelaufen bist. Und es war so, Ursula, das ist die Joggerin, die läuft, das ist professionell quasi. Und die kommt zu mir und hat gesehen, dass ich irgendwie gerade so am Kämpfen bin. Und die läuft eine Runde mit mir mit. Wie wahnsinnig ist das denn? Und ich wette, für sie war das, naja gut, sie läuft eine Runde mit. Aber für mich hat es die Welt bedeutet. Und ich bin so begeistert von diesem Thema, weil ich darf Jesus nachfolgen und darf ihn erleben, weil ihr in mich investiert habt. Ich bin begeistert von Jesus, weil ihr mir davon erzählt habt. Ich bin dieser Gemeinde groß geworden mit Leuten, die mich gesehen haben. Matthias Brüns hat mich gefragt, Bina, willst du predigen? Auf dem Teamcamp, da war ich, keine Ahnung, 16. Und es war für mich völlig abwegig. Ich habe ihn gefragt, du meinst mich oder, keine Ahnung, irgendjemand anders. Der hat was in mir gesehen und hat mich einfach angesprochen. Sandro in unserer Bandarbeit, was der in uns rein investiert hat, wie der uns ermutigt hat und uns Aufgaben gegeben hat, das ist für ihn eine kleine Sache, aber für uns als Teenies war das die Welt. Und ich will uns ermutigen, das, was für euch klein aussieht als Invest, kann für ein Kind einen großen Unterschied machen. Da, wo ihr von ihm erzählt, da, wo ihr was in Kindern und Teens seht, das kann Auswirkungen haben auf ein ganzes Leben. Ich bin ein Beispiel dafür und deswegen wünsche ich mir, dass wir als Gemeinde eine Gemeinde werden, die diese Verantwortung wahrnimmt. Lass uns investieren in unsere Kinder, Teens und Jugendlichen. Lass uns sie wertschätzen. Lass uns ihnen erzählen, wie groß und gut Gott ist. Und lass uns erleben, wie eine neue Generation groß wird, die eben sich nicht abkehrt, sondern die Feuer und Flamme ist für unseren Herrn. Und ich freue mich, dass wir jetzt gemeinsam noch in Lobpreis gehen können. Ich liebe diese Gemeinde nicht nur, weil ihr in mir investiert habt, sondern weil ich das so genieße, auch wie wir hier sonntags zusammenkommen und als Generation gemeinsam Gott die Ehre geben. Wenn ich hier Sammy, Jonathan, Joel sehe, wie ihr manchmal im Lobpreis aufsteht und anbetet, neben euren Eltern, neben Leuten, die viel älter sind, das ist Gemeinde, das ist schön, dass wir als Generation zusammenkommen und ihm gemeinsam die Ehre geben. Lass uns das tun, gemeinsam aufstehen und Gott die Ehre geben.